aus 1. Petrus 1, Verse 17 bis 21. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut seines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott.
Als ich im Alter von zarten 17 Jahren war, dann musste ich mich von einem meiner besten Freunde trennen. Er durfte mit seiner Familie Rumänien verlassen. Wir lebten damals in der kommunistischen Diktatur in Hermannstadt. Rumänien war damals ein Gefängnis. Und mein Freund und seine Familie haben die Ausreisegenehmigung aus Rumänien bekommen. Sie durften als Familie in den Westen übersiedeln. Das war der Traum fast aller Siebenbürger Deutschen in Rumänien. Es lebten etwa 350.000 Deutsche damals in diesem Land, in den 70er Jahren. Freiheit, das war das große Wort der Westen. Und ich erinnere mich gut, wie der Mundfunk damals gesagt hat, sie wurden freigekauft. 12.000 bis 14.000 D-Mark zahlte man damals pro Person. Die Angehörigen aus Deutschland oder aus den USA, wie in diesem Fall meines Freundes. Das war eine Möglichkeit, aus dem Land rauszukommen. Und je grausamer die Diktatur wurde, je mehr stieg der Preis im Laufe der Jahre für so einen Loskauf. Hier nochmal die zentrale Aussage unseres Textes, Vers 18 und 19. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold von dem sinnlosen Lebensstil befreit worden seid, den ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlamms, dem Blut von Christus. Zur Zeit des Neuen Testamentes wurden Sklaven auf dem Markt gekauft. Sie wurden freigekauft aus der Hand eines Sklaven, und jemand anders hat sich diesen Sklaven kaufen können. Das ist eine wohlbekannte Sache schon aus der Zeit des Alten Testamentes. Ich möchte aus dem dritten Buch Mose, aus dem 25. Kapitel, zwei Verse lesen. Da hat Gott etwas geregelt, wenn es um die Ärmsten geht, die nicht mehr weiterleben konnten und die sich verkaufen mussten. Wenn ein Fremder oder Gastarbeiter neben dir zu Vermögen kommt und dein Bruder neben ihm verarmt, so dass er sich dem Fremden verkauft, dann soll jederzeit das Lösungsrecht für ihn bestehen. Einer seiner Brüder kann ihn wann immer, sage ich mal, freikaufen. Das hatte Gott geregelt. Und wer nicht auf diese Weise losgekauft wird, der soll dann im Jubeljahr freigelassen werden. Alle 50 Jahre gab es das Jubeljahr in Israel. Und egal, ob du erst 5 Jahre oder schon 10 Jahre als Sklave irgendwo gedient hast, du warst in diesem Jubeljahr frei. Für Juden und für Griechen gebraucht Petrus also ein sehr einprägsames Bild. Sie waren vertraut damit. Loskauf. Das ist das Thema unseres heutigen Vormittags. Einheimisch fremd, und teuer erkauft, losgekauft. Unser Text hat zwei große Brennpunkte. Das eine ist Loskauf und das zweite ist Folgen des Loskaufs. Teuer erkauft. Und aber was bedeutet das für meinen Alltag, wenn ich teuer erkauft bin? Wir kommen zu den zwei wichtigsten Fragen, wenn es um das Thema Erkauft oder Loskauf geht. Erste Frage, wovon? Paulus gebraucht zwei Eigenschaftswörter, damit er uns zeigt, wovon wir losgekauft sind. Und keines ist sehr schmeichelhaft. Eitel, sinnlos, wertlos ist unser früherer Lebenswandel gewesen, sagt Petrus. Wie bitte? Eitel und sinnlos? Dieser Brief ging auch an Juden, wahrscheinlich nicht nur an Juden, aber an einige Hebräer, die wahrscheinlich sehr stolz auf ihr väterliches Erbe waren. Ist da nichts, was gut war? Petrus sagt, es ist eitel, es ist wertlos. Auch die Tradition deines Gottesvolkes kann an der Stelle nicht Rettung bringen. Paulus hat das einmal gründlich durchdacht und er hatte viel aufzuweisen, wenn es um seine Vergangenheit geht. Und er sagt, ich achte alles für Dreck. Nicht im Sinne Sünde, so eine Listmentalität, sondern im Blick auf Ewigkeit wertlos. Das zweite Adjektiv, das Petrus hier gebraucht, ist von den Vätern übernommen. Die Väter haben es weitergegeben oder die Vorfahren haben es weitergegeben. Naja, wer soll es sonst weitergeben? Die Eltern. Und in diesem Wort von den Vorfahren ist alles verpackt, soziologisch alles drinnen, was man einfach nur reinlegen kann. Hier ist Genetik, hier ist das, was du an Fähigkeiten, an Fertigkeiten, auch an manchen Schwächen mitbekommen hast auf den Weg. Es ist sozusagen das Gegenstück, das soziologische Gegenstück zu dem, was Paulus einmal sagt, was Adam euch überliefert hat. So, diese Natur Adams, geprägt von Sünde. Und Petrus, wir sagen, ihr seid in einem Kreislauf drinnen. Sinnlos, so habt ihr es von den Vätern mitbekommen. Ein Kreislauf von Not und Schuld. Dass ihr andere verletzt und dass sie euch verletzen. Dass ihr nach Sinn und Erfüllung in diesem Leben sucht, aber es nicht finden könnt, so wie es von den Vätern euch weitergegeben wurde. Ich weiß nicht, ob du stolz bist auf deine Vorfahren, und das ist nicht verkehrt. Das ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, das ist meine Linie, und vielleicht siehst du sogar sehr viel Segen da drin. Aber retten kann ich das nicht. Und wir haben das Problem in unserer Welt, dass Menschen sagen, also schon meine Großeltern waren Atheisten und meine Eltern waren Atheisten oder sie waren Humanisten und das zieht sich so fort oder sie waren Christen, Katholiken oder orthodox, wie immer sie waren. Keins von diesen Dingen reicht aus, damit wir die Ewigkeit mit dem verbringen, für den wir erschaffen sind, mit dem Schöpfer, mit dem ewigen Gott. Und vielleicht gibt es unter uns Menschen, die sagen, also von meinen Vätern habe ich nicht sehr viel geerbt. Und wir denken gar nicht jetzt an die materiellen Güter, sondern wir denken vielleicht an das, was Väter, Mütter hineingelegt haben in ein Leben durch bewahrendes Eingreifen. Vielleicht haben wir Menschen hier, die allein, wenn sie das Wort Vater hören, Schmerz empfinden. Oder Mutter, weil sie nie diese Mutterliebe oder Vaterliebe wirklich gekannt haben. Für uns alle ist dieser Text, der sagt, ihr seid teuer erkauft von einem sinnlosen, eitlen Leben, der nichts gebracht hat und der nichts nützt, wenn es darum geht, an den dran zu kommen, der der Schönste, der Herrlichste des gesamten Universums ist. Und Petrus sagt, er hat euch rausgerissen aus diesem eitlen Leben. So ein Rausreißen, so wie ein Loskauf aus einem kommunistischen Land. Abgeschnitten und ein neues Leben darf beginnen. Und die zweite Frage, die wir stellen, ist, womit losgekauft? Petrus sagt zunächst, mit was wir nicht erkauft worden sind, nicht mit Gold oder Silber. So wurden Sklaven am Markt gekauft, ja? Oder so wurden die Sklaven zur Zeit Israels losgekauft. Wenn dann jemand Geld hatte von den Verwandten, hat er das hingeblecht und dann war der Verwandte frei. Und Petrus sagt, nicht mit solchen Dingen, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Hier ist das Bild, das Petrus gebraucht, und es ist nicht eingängig für uns im 21. Jahrhundert, das Bild eines Opferlammes. Der große Zusammenhang ist folgender. Israel in der Gefangenschaft in Ägypten. Und dann kommt Mose im Auftrag Gottes und sagt zu dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Diese Bitte, dieser Befehl, lass mein Volk ziehen, der hat sich uns über manche Lieder eingeprägt. Pharao, lass das Volk ziehen. Auch die Schwarzen in Afrika und in den USA haben das zu ihren Gospels gemacht. Raus aus der Gefangenschaft. Mose kommt vor Pharao und sagt, Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao sagt, wer ist Gott? Wie bitte? Und Mose sagt, es ist Gott, der ewig Seine. Wie bitte? Nein, geht, macht eure Arbeit weiter. Und dann schickt Gott Plagen, die vielleicht einigen von uns bekannten 10 Plagen, die über Ägypten hereingebrochen sind. Das war notvoll. Und die Frage ist, wer ist wirklich stärker, Gott oder Pharao? Eine absurde Frage eigentlich. Und dann, jedes Mal, wenn eine Plage dieses Land Ägypten getroffen hat, die Israeliten im Land Gosen, die wurden verschont, jedes Mal sagt der Pharao dann, wo ist Mose? Mose, bitte doch zu Gott, die Plage soll aufhören und ich bin bereit, das Volk ziehen zu lassen. Und jedes Mal, wenn die Plage aufgehört hat, sagt Pharao, ich habe es mir überlegt. Nein, nein, das geht nicht. Und dann kommt die letzte Plage und das ist die 10. Plage. Und da sagt Gott, ich werde alle Erstgeburt in den ägyptischen Familien töten. Als Strafe, weil dieses Volk und weil der Pharao mein Volk nicht ziehen lassen. Und dann sagt Gott, aber ihr die Israeliten, ihr sollt ein Lamm nehmen. Ihr sollt dieses Lamm schlachten. Zunächst sollte es einige Tage in der Familie sein, sodass sich die Herzen ein bisschen mit diesem Lamm verbunden haben. Und dann sollt ihr das Lamm schlachten. Und mit dem Blut sollt ihr die Türpfosten bestreichen. Kannst du das Bild einblenden? Nein. Ihr sollt die Türpfosten bestreichen. Und der Engel, der das Gericht ausübt über Ägypten, wird dort, wo er das Blut an dem Pfosten sieht, vorübergehen und verschonen. Und dann sollte dieses Lamm essen. Und es ist eingegangen in die Geschichte als das Passahlamm. Auch heute noch feiern die Juden dieses Passahlamm in Erinnerung an die größte nationale Erlösung, die Israel je erlebt hat. Und dann saßen sie da an dem Abend in jener Nacht, die Eltern mit ihren Kindern. Und manche fühlten sich sehr sicher, weil sie gesagt haben, Gott hat's versprochen. Und manche saßen da und haben vielleicht gezittert. Aber das Blut war an den Pfosten. Und es war nicht entscheidend, wie sie sich gefühlt haben, diese Israeliten in dem Haus in jener Nacht. Sondern es war nur eins wichtig, das Blut. Und es ist das Bild, ein gewaltiges Bild für unsere Erlösung. So gebraucht Petrus es und sagt, es soll sich uns tief, tief einprägen. Ihr wisst, ihr seid mit dem kostbaren Blut des Herrn Jesus Christus erkauft worden. Und jeder, der in seinem Leben heute sagt, mein Herz, mein Leben, das steht unter der Deckung dieses Blutes, der darf jetzt froh das Abendmahl mit uns feiern. Das wollen wir jetzt tun. Die Frage ist nicht, ob du manchmal Zweifel hast. Die Frage ist nicht, ob du in deinem Leben so oft wie auch ich über Sünde in deinem Leben traurig bist. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, hast du eine Entscheidung getroffen und gesagt, dieses Blut soll meine Vergehen decken. All das, was in meinem Leben bisher geschehen ist. Aber dieses Blut soll mich auch herausreißen aus einem alten Lebensweg, auf einen neuen Weg stellen. Dann sollst du froh mit uns jetzt diese Gemeinschaft haben, in dem Brot und Wein durch unsere Reihen geht. Und wer das für sein Leben noch nicht sagen kann, wir haben in unseren Programmen Gebete, die können eine echte Hilfe sein. Es sind Gebete der Hingabe. Es sind Gebete, wo man ein Stück sagt, Gott, ich möchte dich besser kennenlernen. Oder man kann einfach auf das Kreuz blicken und sich einfach das nochmal vor Augen halten, was dieses Opferlamm Jesu für uns getan hat. Martin Luther hat einige Zeilen einmal geschrieben. Sie sind uns bekannt als meine Hoffnung. Und er formuliert das so, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er, der Herr, Jesus Christus zum Vater. Dieses Angehängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber es hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Und Martin Luther sagt, das soll mein Glaube sein. Das ist das Blut an den Türpfosten. Wer dieses Blut über seinem Leben kennt, der ist in Sicherheit. Die Frage ist nicht, wie war deine Woche? Sondern die Frage ist, ist er dein Schutz und deine Sicherheit? Wir werden jetzt noch ein Lied singen und anschließend kommen die Helfer vor und wir dürfen dieses Mal von Herzen genießen. Ich bete noch, Vater, ich danke dir für so ein Heil, das Menschen sich nicht ausdenken können, das wir nicht verdient haben. Du hast dein Blut, dein eigenes Blut für uns gegeben. Herr Jesus, ich möchte dir danken für so eine Errettung, die uns in eine neue Welt hineinnimmt, die Folgen haben wird. Aber jetzt wollen wir uns an dieser Gemeinschaft und an dieser Erlösung von ganzem Herzen freuen. Amen. Wir kommen zum zweiten und letzten Teil unserer Predigt. Und weil ihr den als Vater anruft, Vers 17, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottesfurcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Hier ist das Wort Gottesfurcht in diesem Text drinnen. Und in der Elberfelder Übersetzung heißt es, wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr erlöst worden seid mit dem kostbaren Blut Christi. Wenn wir uns vorhin über die Erlösung gefreut haben, dann gilt es jetzt auch mal zu hören, was sagt Gottes Wort, was sagt der Text über die Folgen der Erlösung. Und wir haben hier einen Befehl, der nur schwer Eingang findet in unser Herz. Furcht Gottes. Manche übersetzen das gerne mit Ehrfurcht. Und das ist auch in Ordnung. Nur die Schreiber des Neuen Testamentes hatten noch ein Wort zur Verfügung für Ehrfurcht. Und das war Eusebia. Daher kommt der Name Eusebius. Das ist ein Stück Ehrfurcht. Das Wort, das hier gebraucht ist, ist stärker. Es ist schwerer. Furcht. Und ich glaube, man sollte diesem Wort die Schwere und auch die Schärfe lassen, so wie sie da steht. Wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Warum in Furcht? Das hat etwas mit Gottes Wesen zu tun. Gottes Furcht muss doch etwas mit Gottes Wesen zu tun haben. C.S. Lewis hat in einem seiner literarischen Werke, in seinem Buch Der König von Narnia, bringt er etwas von dieser furchtbaren Seite Gottes zum Ausdruck. Die Kinder, die kommen nach Narnia und sie werden von den Bibern auf die Begegnung mit Aslan, dem Löwen, vorbereitet. Und die kleine Lucy sagt, er ist ein Löwe, kein Mensch? Ja, lautet die Antwort. Dann fragt sie, ist er ein ungefährlicher Löwe? Und der Biber rief laut aus, ungefährlich? Wer hat was von ungefährlich gesagt? Er ist ein Löwe. Doch er ist gut. C.S. Lewis möchte hier eine Spannung aufbauen und etwas zum Ausdruck bringen, wenn es um Gott und um Gottes Wesen geht. Wenn es um die Eigenschaften Gottes geht, dann liefert die Bibel eine Riesenpalette, eine Riesenauswahl. Hier einige von diesen Eigenschaften Gottes. Zorn, Unparteilichkeit, Weisheit, Heiligkeit, Allmacht, Unveränderlichkeit, totale Zufriedenheit, Gnade, Eifersucht. Manche von diesen göttlichen Eigenschaften hat Gott in seiner Gnade und Weisheit sogar uns Menschen gegeben. Wir haben Teil davon, wir dürfen teilhaben an diesen Eigenschaften. Eine positive Eifersucht zum Beispiel, Liebe, Weisheit, Gerechtigkeit, teilweise nur bruchstückhaft in unserem Leben zu finden. Andere sind in keiner Weise dem Menschen zuteil, zum Beispiel Unermüdlichkeit. Da würde ich mich so freuen, wenn das ein bisschen Teil von meinem Leben wäre. Ist nicht der Fall. Oder Allmacht, Allgegenwart. Wayne Grudem hat in seiner Dogmatik diese Bilder drinnen und er sagt, es ist nicht gut, wenn wir uns so vorstellen, wie wenn Gott so eine Ansammlung von all diesen Eigenschaften ist. Und was wir auch nicht machen sollen, ist, dass wir uns so etwa vorstellen, da ist Gott und dann gibt es irgendwo extern von ihm so seine Eigenschaften, die sich dann irgendwie auswirken auf dieses Universum oder auf unsere Welt. Und er schlägt ein Bild vor. Wo muss ich halten? So. Und sagt, Gottes Eigenschaften sind so, dass eine Eigenschaft alle anderen qualifiziert. Eine Eigenschaft Gottes, Heiligkeit, steht gleichermaßen für seine Liebe, für seine Barmherzigkeit, für seinen Zorn, für seine Allmacht, für alles. Und so hat er jetzt einfach mal zwei dieser Eigenschaften, die fast widersprüchlich sind, in so einem Bild dargestellt. Liebe, die Senkrechten, und Heiligkeit. Und wenn man noch eins weiter geht und sagt, okay, wir nehmen noch mal einige von diesen Linien, Liebe und Weisheit, die schwarzen Linien, Gerechtigkeit und Heiligkeit, und dann haben wir immer wieder diese Punkte, wo alles zusammenfließt. Jetzt stellen wir uns all die Eigenschaften Gottes vor, das Wesen Gottes als eine perfekte Einheit. Wir brechen das auf und sagen, jetzt ist es mal Zorn, jetzt ist es mal Barmherzigkeit. Und einmal handelt Gott im Zorn und einmal handelt er in Liebe. Gott ist Gott. Er ist eine Einheit. Und es gilt, dass wir das so auch stehen lassen. Und weil Gott so ist, wie er ist, gilt es in unserem Leben, dass es eine Furcht, eine Ehrfurcht gibt. Aber auch eine Furcht, dass wir zur Ehre dieses Gottes leben. Dass wir mit unserem Leben nicht nur machen, was wir wollen, sondern dass diese Furcht Gottes unser Leben in einer wirklich gesunden Weise begleitet. Kannst du schalten, Rainer, bitte? So. Deshalb wollen wir, wenn es um die Folgen der Erlösung geht, uns vor Augen halten, dass es hier um unseren Wandel geht. Hier geht es um unser Leben. Hier geht es um das, was sichtbar ist in unserem Leben. Und wir sind einheimisch und fremd in dieser Welt. Das ist das, was Menschen wahrnehmen. Das ist unser Wandel. Und Petrus gebraucht ein Wort und sagt, es hat mit eurem Herzen zu tun. Lebt euer Leben in der Furcht Gottes. Furcht Gottes ist etwas, was unser Herz betrifft. Das siehst du nicht in einem Leben. Du siehst den Wandel, du siehst den Alltag, aber das Leben siehst du nicht, kannst du einfach schalten. Folgende Erlösung. Zuallererst geht es darum, dass wir es wissen. Petrus sagt, denn ihr wisst ja, lebt euer Leben in der Furcht Gottes, denn ihr wisst, dass ihr erlöst seid. Das Wissen um die Erlösung ist ein großes Gut. Begleitet es dich durch den Alltag? Weißt du es, dass du gerettet bist? Du kannst es wissen, wenn es eine Stunde in deinem Leben gab, wo du gesagt hast, ab jetzt lebe ich mit diesem Herrn. Es gibt auch ein Hineinwachsen in das göttliche Leben. Aber gerade für solche, die so auf diesem Weg irgendwann wissen, das ist auch mein Herr, das ist meine Rettung, ist gerade die Taufe eine großartige Möglichkeit, wo sie das dann im Wasser zum Ausdruck bringen. Jesus starb für mich, ich werde mit ihm leben. Das ist eine großartige Chance für Menschen, die vielleicht weit weg von Gott waren und über die Verkündigung des Evangeliums zu dem Punkt gekommen sind, ich weiß, das Blut floss für mich und für meine Schuld. Hier unten nochmal ein Stück, das Wesen Gottes, das hineinstrahlt in unser Leben, in unser Herz, in unser Innenleben. Das macht einen Menschen letztendlich reich, was innen in einem Herzen ist. Und es wird Auswirkungen haben. Aber zunächst einmal eine Auswirkung. Vertrauen zu Gott, dem Vater. Wenn ihr den als Vater anruft, hören wir hier etwas von der Zärtlichkeit eines Vaters raus und von dem Vertrauen eines Menschen zu seinem Gott. Wenn ihr den als Vater anruft, rufst du Gott als deinen Vater an, als deinen Papa. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Gott lieben heißt sich an ihm freuen. Gerne an ihn denken. Gerne zu ihm beten. Kennst du das in deinem Alltag? Das ist eine Folge der Erlösung. Gott lieben heißt sich an ihm freuen. Gerne an ihn denken. Denkst du oft an ihn? So wie du an einen Menschen denkst, in den du verliebt bist, denkst du gerne an Gott. Betest du gerne zu ihm. Als nächstes Gottesfurcht. Also wir haben hier diese Spannung auf der einen Seite Sicherheit in Gott. Er ist mein Vater. Und auf der anderen Seite Gottesfurcht. Ich habe an drei Beispiele für heute gedacht, wenn es darum geht, das ein bisschen zu veranschaulichen. Und das erste ist Josef. Im Haus des Potiphars. Wir befinden uns irgendwo um das Jahr 1900 vor Christus. Josef wird von seinen Brüdern verkauft. 10 Brüder verkaufen ihn aus Neid und Eifersucht. Und dann wird er in das Haus eines Ministers nach Ägypten gebracht. ein junger, schöner Mann. Und in diesem Haus gibt es eine Frau, die bekommt Sehnsucht nach Josef. Und der Minister ist oft weg. Und sie hat Geduld. Und der Text sagt, immer und immer wieder versuchte sie, Josef zu verführen. Und Josef sagt nein. Das ist ein Thema in unserer Zeit. Und es ist gut, dass wir als Christen über diese Wahrheiten nachdenken. Es sind göttliche Wahrheiten. Sie kommen aus Gottes Welt. Sie passen eigentlich gar nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Und die Frage ist, wie lange man überhaupt über solche Themen so frei verkündigen darf. Aber Josef sagt nein, danke. Und dann, als sie einmal nur beide im Haus sind, da greift sich Josef. Und Josef lässt das Kleid in ihren Händen und flieht raus. Und dann schreit sie um Hilfe. Und dann kommt Josef ins Gefängnis. Ihm wird selbst dieser Versuch der sexuellen Belästigung angehängt. Aber lasst uns hören, wie Josef mit dieser Frau umgeht. Er sagt, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Spürt etwas von der Gottesfurcht. Es geht nicht zuallererst ums Tun. Dieses Tun kannst du gar nicht ohne weiteres machen. Das ist eine Folge der Gottesfurcht im Leben Josefs. Josef war weit weg von seiner Familie. Josef war allein. Josef war anonym. Und Josef hatte Sehnsucht nach Beziehungen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir leben in einer Welt, in der man, wenn es um die dunkle Seite des Internets geht, anonym bleiben kann und sich in Sünde und Sünde verstricken kann. Ich habe ein Zitat von Philipp Yancey, das lautet so: Keine menschliche Sehnsucht ist mächtiger und schwerer in den Griff zu bekommen. Sex hat eine so starke Brennkraft, dass er das Gewissen, Versprechen, Verpflichtungen gegenüber der Familie, gegenüber Glaube und alles andere, was ihm im Weg steht, verbrennen kann. Das ist eine Gewalt und eine Macht. In einer gefallenen, verlorenen Welt ist sie negativ, so dass deine Versprechungen, deine Verpflichtungen, sogar dein Glaube weggebrannt werden. Es gibt nur eine Möglichkeit. Gottesfurcht. Und zwar nicht primär Angst vor den Folgen der Sünde, sondern diese Furcht, die eigentlich aus einer tiefen, tiefen Liebe zu Gott kommt. John Newton hat es so formuliert: Die Gnade hat mich Furcht gelehrt. Der Sklavenhändler. Philipp hat irgendwann mal geschrieben oder gesagt, hat John Newton hier nicht einen theologischen Fehler gemacht? Das Gesetz lehrt uns durch die Furcht. Du sollst nicht, du darfst nicht. Nein, die Gnade hat mich Furcht gelehrt. Diese tiefe Liebe zu Gott, so wie sie Josef in seinem Leben, in seinem Herzen kannte, die hat in seinem Herzen eine Gottesfurcht geschenkt, sodass er der Sünde Nein sagen konnte. Das zweite Beispiel sind die hebräischen Hebammen. Wir befinden uns im 16. Jahrhundert vor Christus. Und der König von Ägypten, es ist dieses Volk Israel in Ägypten, das ich vorhin erwähnt hatte, der spricht zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß, und sagte: Wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass er sein Sohn ist, dann tötet ihn. Was macht man dann? Ein Befehl des Pharao. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Und jetzt kommt Vers 17. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte. Menschen, die mit Namen hier erwähnt werden, weil sie den Befehl des Pharao nicht fürchten, sondern Gott fürchten. Was für Reserven könnten in unserem Leben geweckt werden, wenn es in unserem Leben diese gesunde Gottesfurcht gibt. Und noch ein Beispiel von Friedrich Spee von Langenfeld. 1591 in Kaiserswerth bei Düsseldorf geboren. Ein Jesuitenpriester und ein Professor. Und er hat sicher in seinem Leben viele Fehler gemacht. Aber dieser Mann wird als Seelsorger nach Würzburg geholt, um Frauen, die der Hexen, die denunziert wurden, die man als Hexe einfach genannt hat, verklagt hat, dass er ihnen seelsorgerlich beisteht. Im Gefängnis oder auf dem Weg zum Scheiterhaufen. Diese Zeit des Mittelalters, durch die vielen Kriege, durch die vielen Seuchen, durch Hunger, durch Krankheit, durch Ernteausfall, hat man Schuldige gesucht. Es muss doch irgendeinen Grund geben, und man hat es im Dämonischen gesucht, und man kam auf die Idee und sagte, das sind Hexen, die irgendwelche Zaubereien anstellen. Und dann wurden Frauen einfach denunziert, die einen krummen Rücken hatten oder eine krumme Nase oder die irgendwie auffällig waren. Die waren sowieso extrem gefährdet, aber es waren auch oft sehr, sehr schöne junge Frauen, die zum Scheiterhaufen geführt wurden. Und jetzt soll Friedrich Spee von Langenfeld diesen als Seelsorger beistehen. Und er merkt, er spricht mit ihnen und er merkt, dass keine von ihnen schuldig sind. Man hat sie aber gefoltert. Also da gab es die Folter und dann haben sie Ja gesagt und dann wurden sie zum Scheiterhaufen weggeführt. Und dieser Mann, dieser Katholik kommt zu dem Schluss und sagt, die sind unschuldig. Aber in der damaligen Zeit, alleine auf die Idee zu kommen, dass Hexen unschuldig sind, da machtest du dich eigentlich schon selbst schuldig. Und er schreibt diese berühmte Schrift Cautio Criminalis. Und in dieser zeigt er, dass wenn man diese Frau nicht weiter foltern würde, dann würden sie auch nichts zu bekennen haben. Es war die erste Streitschrift gegen Folter. Das hat noch einige Jahrhunderte gedauert, bis dann Folter abgeschafft wurde, auch in Deutschland. Aber er hat es gewagt und er musste es in Kauf nehmen, selbst verdächtig zu werden. Dieser Mann wurde seines Amtes als Professor enthoben. Und dann geht er zu den Pestkranken als Seelsorger und stirbt angesteckt von der Seuche im Alter von 44 Jahren. Hier haben wir einen Mann, der sich dem, was damals politisch korrekt war, entgegenstellt und sagt, hier müssen wir handeln. Gottesfurcht, das ist mein Punkt. Gottesfurcht wird in unserer Gemeinde, wird in unserem Land noch einmal ein Handeln bewirken, das Gott segnen kann. Es ist nicht etwas, was man einfach nur sagt, wir tun es einfach, wir wollen etwas tun. Sondern dieses Tun muss immer eine Folge von dem sein, was in unserem Herzen ist. Deshalb ist mein letzter kurzer Punkt, dass heilige Lebensführung eine Folge der Erlösung in unserem Leben ist. Es muss zum Tun kommen in unserem Leben. Es ist die ganz normale Folge des Loskaufs, der Erlösung. Und so sehr, wie wir uns an der Erlösung freuen und zugreifen, wenn es um Brot und Wein geht, so sehr sollten wir sagen, Herr, füll mein Herz mit dieser Gottesfurcht und Gottes Liebe. Das ist so eine Einheit, dass mein Leben davon geprägt wird. Es muss zum Tun kommen. Liebe Christen, es muss in unserem Leben zum Tun kommen. Ich weiß nicht, welche Frage auf dich. Eigene Familie und für dort, wo wir leben, das ist die große Möglichkeit. Diese Mittelschicht, dieses Herz darf unser Tun prägen. Und Gottes Wesen ist das, was letztendlich unser Herz mit dem füllen kann, was uns dann auch zum Segen für andere macht. Vater, ich danke dir, dass wir uns an der Erlösung freuen dürfen, dass du uns teuer erkauft hast. Aber Vater, ich möchte dich auch bitten, dass in unserem Leben die Folgen der Erlösung sichtbar sind für unsere Kinder, für unsere Chefs, für unsere Mitarbeiter, für unsere Ehepartner, dass Folgen der Erlösung in unserem Leben wirklich eine Folge der tiefen Gottesfurcht ist. Eine Furcht, die wir nicht machen können, sondern die aus deiner Gegenwart in unser Leben hineinkommt, die dadurch in unser Leben kommt, weil wir dich an unserer Seite haben, dich betrachten und so unser Innerstes verändert wird. Amen.